Ich möchte fortsetzen mit der Jakobus-Reihe. Wir kommen so langsam dem Ende nahe, zumindest vom Jakobusbrief. Wir sind inzwischen schon im letzten Kapitel angekommen, Kapitel 5, und ich lese die Verse 7 bis 11. Ihr dürft gerne mitlesen in euren Bibeln oder mitlesen an der Wand. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du uns segnest, dass du hilfst beim Reden und beim Hören, dass wir dir nahe kommen und dass wir deine Barmherzigkeit und dein Mitgefühl erfahren, wenn wir jetzt aus deinem Wort lernen wollen, Herr. Gib uns deinen Segen. Amen. Das Thema, was Jakobus hier anschneidet, das ist in den ersten Worten sichtbar: Habt nun Geduld. Und da frage ich mich, wann gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir ungeduldig sind? Gibt es das überhaupt? Oder sind wir alle schon so weit in unserem Glaubensleben, dass wir sagen, Geduld, ach komm, das ist doch eine einfache Sache. Sind wir nicht alle unglaublich geduldig, weil wir ja schon fromme Christen sind? Zumindest der meiste Teil hier. Ich habe ja jetzt vor kurzem ein Kind bekommen und da freut man sich so drauf. Endlich ist es da und dann ist es auf dem Arm und solange es lacht, ist auch schön. Aber wenn dann so ein Quäker kommt, so, ja, dann okay, ja. Aber wenn es dann 10, 20, 30 Minuten geht, oh, da fragt man sich, wo ist meine christliche Geduld geblieben? Ich hab sie nicht mehr. Ich weiß nicht, wo, in welchen Situationen ihr ungeduldig seid. Ich merke das vor allem. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Habe ich das Gefühl, dass sich das Gemüt eines Menschen schlagartig umstellt, sobald er die Autotür aufmacht, sich reinsetzt, die Autotür zu und auf der Straße ist. In dem Augenblick geht es allein um mein einziges Wohl. Dass ich durchkomme, dass die Ampel grün ist, dass niemand mich hindert, niemand mich aufhält, niemand die gleichen Fehler macht, die ich so oft mache. Und ich bin ungeduldig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich es eilig habe, meistens plant man dann nicht genug Zeit ein zum Autofahren und dann ist man auf seiner Strecke und dann kommt irgend so ein Hannes von der Seite und setzt sich vor dich hin, ja? Und du kommst nicht voran. Die Ampel steht auf grün. Gas ist rechts. Warum drückst du nicht? Warum bleibst du stehen? Also, die meisten gucken mich so an, als wenn sie gar nicht wüssten, wovon ich rede. Entweder habt ihr keinen Führerschein oder ihr seid schon lange nicht mehr Auto gefahren. Aber die Autofahrer wissen vielleicht, was ich meine. Ja? Da kommt auf einmal so schnell ein Frust in mir auf, dass ich denke, was soll das? Ich habe ein Recht darauf, dass die Straße frei ist. Was fällt dieser Person ein, sich einzumischen? Und ich merke, dass ich auf einmal ungeduldig bin. Und woran man am besten merkt, dass man ungeduldig ist, beim Autofahren. Wenn die Situation vorbei ist, ja, und meinetwegen der lahme Typ vor mir möchte links abbiegen und muss dann warten und ich fahre an ihm vorbei. Der kontrollierende Blick. Junge, ich hab dich im Blick. Kennt ihr das? Vor allem, wenn das einem selber passiert, ja?
Dann denkt man so, hoffentlich fahren die gleich nicht an mir vorbei und gucken mit dem Blick, mit dem ich auch selber immer gucke.
Also Autofahren ist wirklich eine heikle Sache, sollten nur geübte Christen eigentlich tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht nicht, aber ich kenne das. Und ich erschrecke in solchen Situationen, dass bei solchen ganz normalen Alltagsgeschichten meine Geduld recht schnell an ihre Grenzen kommt. Und ich frage mich, wenn schon in solchen Situationen, das sind Lappalien, wie viel mehr in richtig krassen Notsituationen im Leben? Wo ist dann meine Geduld? Aber ich stelle mir meistens dann nicht die Frage, wenn mir jemand querkommt, was denke ich eigentlich, wer ich bin, dass ich so ein Recht habe, hier so durchgreifen, zumindest gedanklich durchgreifen zu müssen. Sollten wir uns in diesen Situationen, ich rede ja hier überwiegend, vielleicht alle, ich rede ja hier zu Christen, sollten wir uns in diesen Situationen nicht an Römer 8 erinnern? Römer 8. Römer 8 ist ein wichtiges Kapitel, auch wenn es um Geduld geht. Und ich möchte die Verse 28 bis 31 mit euch lesen, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Gott ist für uns. Paulus schreibt an die Römer, indem er sagt, wir wissen aber. Wissen wir wirklich? Wissen wir um diese Wahrheit? Weißt du das in Situationen, wo du ungeduldig wirst? Weißt du, dass du, der du Gott liebst, dass dir alle Dinge zum Guten mitwirken müssen? Wirklich alle Dinge? Wirklich alle? Dort, wo es mit meiner Geduld zu Ende geht, das sind Momente, die Gott gebraucht auf deinen Weg ins Himmelreich. Alles muss uns zum Guten dienen. Das heißt nicht, dass alles sich gut anfühlt. Aber alles ist dem Ziel unterordnet und unterstellt, dass wir eines Tages als Geheiligte und Verherrlichte bei Gott ankommen. Achtet auf die Kette, die er beschreibt in diesen Versen. Gott hat uns, bevor die Welt gegründet wurde, hat er uns schon gesehen. Und er wusste, wem er seine Gnade gibt. Und er hat dich berufen. Er hat dich gerechtfertigt. Und er wird dich auch verherrlichen. Und wir sind dazu vorherbestimmt, wir sind dazu prädestiniert, dem Bilde Jesu Christi gleichförmig zu sein. Und wir wissen, dass auch Jesus eine Person ist, die mit sehr viel Geduld ausgestattet wurde, Situationen erlebt hat, die nicht gut waren, aber alle dazu dienten, um den Menschen zu zeigen, ich habe eine Liebe, die ihr nicht kennt. Ich habe eine Geduld, die ihr nicht kennt. Ich habe eine Lebensführung, die Welt nicht kennt. Und so sind Situationen, die von uns Geduld abverlangen, Situationen, wo wir zeigen können, ich habe Leben in mir, das du nicht kennst. Wir sehen an dieser Kette, an der Kette des Heils, dass Gott von Anfang an bis zum Ende alles geplant hat. Dass er dich, bevor du erschaffen wurdest, gesehen hat, auserwählt hat und am Ende auch verherrlichen wird. Da sehen wir, dass Gott absolut souverän über uns herrscht.
dass er nichts dem Zufall überlässt? Glaubst du, dass Gott souverän in deinem Leben wirkt? Glaubst du, dass du aus eigenem Kalkül hier heute sitzt und zum Glauben gekommen bist an Jesus Christus? Hey, du sitzt nur hier, weil Gott souverän über dein Leben herrscht. Nur weil er dich von Anbeginn der Zeit ersehen hat. Dass er, bevor er überhaupt Adam und Eva und die Welt erschaffen hat, schon an uns gedacht hat. Und wusste, welchen Preis er für dich bezahlen wird, wie er dich lieben wird. Dass wir aus Gnade erwählt sind, das ist, bevor du von dem Evangelium gehört hast, passiert, sagt uns der Römerbrief. Das können wir philosophisch manchmal gar nicht alles begreifen, aber es ist eine Wahrheit für Paulus. Glaubst du, dass Gott souverän dich heute hierher geführt hat? Dass Gott souverän über dein Leben wacht und herrscht und dass er es nicht zulassen wird, dass eins aus seiner Hand, ein Kind aus seiner Hand geraubt wird? Jesus betet es in Johannes 17. Du hast sie mir gegeben, Vater, und nicht einer ist verloren gegangen. Außer der eine, der verloren gehen musste, Judas. Aber der Rest ist safe. Der Rest ist sicher in Gottes Hand. Gott wacht souverän über unser Leben, bis wir verherrlicht sind. Gott wacht nicht so souverän über dein Leben, bis du bei der ersten Evangelisation bist und das Evangelium hörst und dann der Job erledigt ist. Gottes Agenda ist erst dann vollbracht, wenn du in der Herrlichkeit mit ihm lebst. Und das ist ein weiter Weg bis dahin. Und auf diesem Weg brauchen wir auch Geduld.
Jakobus sagt, habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und dann gebraucht er ein Bild, um uns das nahezulegen, das, was ich eben gerade geschildert habe. Er sagt, siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Er geht auf ein Bild ein, was zu der Zeit üblich war. Für mich ist es nicht mehr alltäglich, dass ich mit Landwirten zu tun habe. Aber hier sehen wir, dass Bauern auf ihre köstliche Frucht warten, dass sie warten auf den Regen. Ein Landwirt kann eine ganze Menge machen. Landwirte sind keine faulen Menschen. Die machen ziemlich viel, die arbeiten den ganzen Tag. Ja. Wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, dann solltest du auch kein Landwirt sein. Denn so viel ein Landwirt oder ein Bauer auch tun kann, er weiß, wenn es ums Wetter geht, dann bin ich einfach ausgeliefert. Ich kann Dinge vorbereiten, ich kann den Samen sehen, ich kann den Boden bearbeiten, aber ich bin davon abhängig. Ich bin abhängig von der Souveränität Gottes, dass Gott gnädig ist und seinen Regen sendet. Und in der Zeit, Früh- und Spätregen, zwei Perioden im Orient, in Israel, die Frucht brauchte diese beiden Perioden, diese Regenperioden, damit sie kommt. Warum sind Bauern geduldig? Wisst ihr, wenn ein Landwirt seinen Samen sät und er merkt, dieses Jahr sieht's ganz schön schwierig aus, warum wirft er nicht das Handtuch? Unser Text gibt uns die Antwort. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht. Der Landwirt weiß um das, was kommt. Er weiß es. Das ist das Ziel, dass ich die köstliche Frucht in meinen Händen halte und mich daran freuen kann und vielleicht sogar meine Familie und wenn ich noch was mehr habe, dann, dass ich anderen weitergeben kann. Er wartet auf diese köstliche Frucht. Und Jakobus gebraucht das Bild, um uns auch den Appetit zu wecken. Kennst du in deinem Leben die köstliche Frucht? Wenn du die köstliche Frucht nicht kennst, wirst du es nicht schaffen, geduldig zu sein in deinem Leben. Dann wirst du es nicht schaffen, auch leidvolle Zeiten zu bestehen. Wenn du nicht weißt, was am Ende rausspringt sozusagen für dich. Du musst unbedingt davon wissen.
Und Jakobus weiß, Geduld ist etwas, was in uns nicht natürlich angelegt ist. Also wenn du von deinem Naturell eine absolut geduldige Person bist, dann komm bitte nach vorne und übernimm. Aber Jakobus weiß, wir sind von Natur aus nicht geduldig. Wir sind nicht geduldig geboren. Es ist das Gegenteil. Paulus sagt im Galaterbrief, dass die Geduld eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Wir brauchen Gottes Eingreifen, wir brauchen Gottes Frucht in unserem Leben, dass wir geduldig sein können über diese lange Zeit. Denn was sagt denn Jakobus, wie lange sollen wir denn geduldig sein? Sagt er eine Woche? Zwei Wochen? Komm, ein halbes Jahr hau ich noch drauf. Was sagt er denn? Habt nun Geduld, Brüder, bis wann? Bis zur Ankunft des Herrn. Hey, das sind schon 2000 Jahre. Und niemand weiß, ob da nochmal 2000 Jahre oben drauf kommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht befinden wir uns schon in den letzten Tagen der letzten Tage. Mag sein, es weiß niemand. Es weiß niemand. Und wir sollen auch nicht spekulieren. Die Bibel fordert uns nicht dazu auf, zu rechnen und zu gucken, hier ist noch ein Krieg, da sind noch ein paar Zeichen, ah, Jesus könnte bald kommen, in ein, zwei Tagen. Die Bibel ruft uns dazu auf, Jesus kommt bald. Sei geduldig. Sei geduldig. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Bist du dir dessen bewusst, dass du den Heiligen Geist brauchst in Situationen, wo es schwer ist? Vielleicht fragst du mich, können denn etwa dann nur Christen geduldig sein? Ja und nein. Natürlich können auch unsere Mitmenschen, die von Gott nichts wissen wollen oder Jesus Christus nicht als Herrn kennen und den Heiligen Geist und sein Wirken absolut noch nicht erfahren haben, können in einer gewissen Art und Weise geduldig sein. Was ausschlaggebend ist für Jakobus, ist der Umstand und die Dauer. Jeder Mensch hat einen gewissen Vorrat an Geduld. Aber bis zur Ankunft des Herrn? Das bedeutet dein ganzes Leben. Das ist nicht etwas, was ein Mensch aus sich heraus tun kann. Ich habe noch nie jemanden gesehen, noch nie jemanden erlebt. Und die Umstände sind entscheidend. Solange alles friedfertig ist, dann kann ich super geduldig sein, wenn ich nicht geduldig sein brauche. Aber wenn der Umstand es verlangt, in Vers 7 lesen wir, habt nun Geduld. Wörtlich übersetzt würde man sagen, darum seid geduldig. Wenn wir, ich sage es oft, wenn wir Bibeltexte lesen und dann mit so einem Beginn, einfach, oh, hier ist eine neue Überschrift in meiner Bibel, ich habe übrigens eine schöne neue Bibel, habt nun Geduld. Und dann lese ich diesen Text. Habt nun Geduld, also darum seid geduldig. Das gibt mir einen Hinweis darauf, da stand etwas vorher, was wichtig ist für den Text, den Jakobus jetzt sagt. Das ist ein Brief. Briefe sollte man im Zusammenhang lesen. Jakobus beschreibt eine Situation, die ihn dazu veranlasst, die Leser dazu aufzufordern, geduldig zu sein, weil der Umstand es erfordert. Und der Umstand ist beschrieben in den Versen 1 bis 6 im 5. Kapitel. Ihr könnt mitlesen. Alex, du hast schon die Folie abgebildet. Sehr gut. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Könnt ihr euch erinnern an eine Passage, wo das Geschrei von Menschen an Gottes Ohr kommt? Ägypten, das Volk Israel, schreit. Und Gott hört das Geschrei von diesen reichen Ägyptern, die Arbeiter versklaven, das Volk Gottes. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Das ist die Situation,
der ersten Leser von diesem Brief. Was würdest du mit solchen Menschen machen, die dich Tag für Tag ausbeuten? Es ist ein ziemlich praktischer Brief für die Arbeitnehmer unter uns. Ja, mal ganz ehrlich. Diese Situation kennen wahrlich viele von uns, in einem Betrieb zu sein und zu merken, dass Ungerechtigkeit weiten Raum hat. Und Menschen ausgenommen werden, Tag für Tag. Und ungerecht behandelt werden, Tag für Tag. Was machst du in solchen Situationen? Das Unrecht schreit zum Himmel. Und in diese Situation hinein, sagt Jakobus, wenn du mit solchen Menschen, mit solchen reichen Tieren zu tun hast, sei geduldig. Beachtet, Jakobus schreibt in den Versen 1 bis 6 nicht über Christen. Ihr Reichen in der Gemeinde, ihr sollt aufpassen, damit ihr die Ärmeren nicht... Nee. Hier geht es um Nicht-Christen, die Christen traktieren. Woran mache ich das fest? Jakobus beschreibt dass die Ungerechtigkeit, das Unrecht der Reichen und fordert sie nicht auf zur Umkehr. Er beschreibt einfach ihre Situation und er sagt ihnen nicht, hey Leute, ihr habt einen Gott im Himmel, dem ihr angehört, warum handelt ihr so? Das macht er nicht. Er gibt ihnen keinerlei Anweisungen. Das sind die, die draußen sind, und richtet sich dann an die Christen, indem er in Vers 7, unser Predigtext, sagt, habt nun Geduld, Brüder. Und die ganze Zeit im Text, Brüder, Brüder. Dann nimmt er sozusagen die Gemeinde zu sich und sagt, ey Leute, wenn euch sowas passiert, dann müsst ihr geduldig sein. Die Bibel fordert uns an dieser Stelle ziemlich heraus, denn Jakobus kommt uns nahe und sagt, weißt du, ich sehe die schlechten Menschen in deinem Umfeld. Ich sehe die Not in deinem Leben. Aber ich befehle und ordne dir an, heilig zu sein. Leiden und ausharren. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Es ist ein ziemlich heftiges Wort, weil wir erwarten, dass wir jetzt die Schwerter packen und für Recht sorgen. Und dass wir legitimiert werden, vom Wort Gottes hinzugehen und den Leuten eine zu geben, verbal mindestens. Und sie zu richten und sie zu verurteilen und unser Recht einzufordern. Aber Jakobus hat nicht den Blick, also den Handlungsbedarf, in erster Linie bei den Ungerechten, sondern bei den Heiligen. Das ist ziemlich krass. Hey, ich bekomme Unrecht, ja, von allen Seiten. Und dann kommst du noch mit einer Forderung für mich? Du sollst heilig sein. Sei geduldig. Harre aus. Damit beweist du Treue. So ein Aufruf, geduldig zu sein und auszuharren, ist nicht wirklich attraktiv. Er erscheint mir zumindest nicht als erst einmal attraktiv, weil ich, vielleicht ihr auch, mit dem Begriff Geduld Schwäche verbinden. Passivität. Ich kann ja nichts ändern und jetzt darf ich rumheulen und muss einfach nur blöd abwarten. Aber Geduld ist für Jakobus inmitten von Leid, inmitten von Not, ein Zeichen für überwindende Standhaftigkeit. Wenn Jakobus den Begriff des Ausharrens einführt, geht es ihm nicht um passives, kümmerliches Aushalten und Abwarten, sondern den Begriff, den er gebraucht, beschreibt einen tätigen, aktiven, starken, mutigen, männlichen und tapferen Widerstand und Trotz. So hat's ein alter Kommentator beschrieben. Es ist männlicher Trotz. Es ist männliche Widerstandskraft. Auf einmal wird für mich die Sache ungeheuer attraktiv. Geduld ist etwas in der Bibel, etwas Aktives. Dass ich das Leid sehe und vielleicht auch handeln könnte, aber innerlich so ein Widerstand in mir aufbaut, dass ich das Leid ausharren kann, ertragen kann, ohne zusammenzubrechen. Ohne einfach da niederzuliegen, sondern aktiv zu sein in meiner Geduld. Diese tapfere Widerstandskraft kommt laut Jakobus nicht aus den heldenhaften Tiefen unseres Herzens, sondern aus der Gewissheit, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Dass die größte Kraft, die es auf Erden gibt, bald wiederkommt. Und somit ist unsere Geduld etwas Starkes. Es ist etwas Aktives, weil es zu Gott schreit. Unsere Geduld muss sich mit Gott verbinden, um stark zu werden und nicht um einzuknicken. Wir müssen uns mit Gott verbinden in unserer Not. Dann können wir von biblischer Geduld sprechen. Im Vers 8 sagt Jakobus genau das. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, Stärke und Geduld. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Genau diese Komponenten erwähnt er. Hab Geduld, du musst dein Herz stark machen. Hier geht es nicht um billige Schwäche, dass du irgendein Hans Wurst bist, der keine Kräfte in sich sammeln kann, um Widerstand zu leisten. Du musst stark sein dafür, um geduldig zu sein. Jesus kommt bald. Auch die Psalmisten sagen genau das Gleiche. Harre auf den Herrn. Sei mutig und dein Herz sei stark. Und noch einmal harre auf den Herrn, heißt es im Psalm 27. Hier haben wir wieder Gott im Bewusstsein, harren auf ihn und Stärke. Psalm 31, seid stark und euer Herz fasse Mut, alle, die ihr auf den Herrn harrt. Sei stark. Notsituationen bedürfen es, dass wir stark sind im Glauben, dass wir stark sind in Geduld, dass wir uns nicht auf unsere eigene Stärke verlassen, sondern uns daran erinnern, Jesus kommt bald wieder. Und du bist meine Stärke. Das ist biblische widerstandsfähige Geduldskraft. Biblische widerstandsfähige Geduldskraft. Das kann nur Gott tun. Darum sagt das Neue Testament, es ist gut, dass das Herz durch Gnade fest wird. Durch Gnade. Gott allein kann unser Herz festmachen. Jesus beschreibt es so in Lukas 18. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten, hier haben wir wieder den schönen Begriff, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Wird er diesen Glauben der beständigen Geduld finden? Wird er diese Kraft finden, dass Menschen auch wirklich zu ihm schreien und warten? Jesus, komm bald wieder. Komm her und hilf. Verändere meine Situation. Ich werde ruhig bleiben. Dein ist die Rache. Du musst vergelten. Du verschaffst mir das Recht. Wir müssen in Zeiten, wo wir leiden, unser Herz stark machen. Abraham sagt an einer Stelle, als Gäste zu ihm kommen, nehmt ein bisschen Brot, damit euer Herz gestärkt wird. Nimm ein bisschen Brot und euer Herz wird gestärkt. Das ist eine schöne bildliche Formulierung, dass Nahrung unser Herz stark macht. Und das kennen wir auch. Ich habe letztens einen Döner gegessen und ich habe nichts getrunken und ich hatte den ganzen Tag sowas von Durst ohne Ende. Und in mir war so ein schmachtendes Gefühl, weil mir das Wasser gefehlt und ich brauchte diese gute Nahrung, dieses Wasser. Der Döner war jetzt nicht vielleicht so gut, aber das Wasser hat mein Herz gestärkt. Wir brauchen laut Abraham Nahrung, damit unser Herz stark wird. Jesus sagt, wir leben nicht vom Brot allein, sondern wir leben vom Wort Gottes, was unser Herz stark machen kann. Wir müssen ausharren und wir müssen uns mit gesunder Nahrung füllen vom Wort Gottes. Aus diesem Grund spricht auch Jakobus im Text von dem Ausharren der Propheten. Die kannst du nachlesen. Jakobus verweist auf Gottes Wort und sagt, stärke dein Herz, harre aus, sei geduldig. Und damit das alles auch richtig funktioniert, schau auf Vorbilder im Glauben. Schau in Gottes Wort. Schau dir Menschen an, die ausgeharrt haben. Und wir würden vielleicht sagen, ein Ausharren von Propheten? Wen habe ich denn da im Blick? Ein Hesekiel vielleicht. Jemand, der so richtig standhaft war. Oder ein Jeremia. Und wen gebraucht Jakobus? Schaut auf Hiob. Schaut auf Hiob. Jakobus, ist das wirklich dein Ernst? Hiob ist dein Paradebeispiel für das Ausharren? Für das Geduldigsein? Ja, wir lieben alle die ersten Kapitel vom Hiob-Buch und auch das letzte. Die lesen wir alle oft.
Oh, der Hiob noch sehr stark ist im Glauben. Das Gute nehmen wir gern von Herrn und das Schlechte sollten wir nicht auch annehmen von ihm. Du hast gerade alles verloren, was du hast und solche Worte. So ein Glaube.
Aber dann mitten im Buch, und das ist der meiste Teil des Buches und es ist ein langes Buch, geht es im Glauben so. Geduld, wo? Wo bist du Geduld? Wisst ihr, was ich spannend finde? Der Jakobusbrief hat, wenn man ihn tief studiert und die ganzen Metaphern und Bildern vergleicht mit dem Neuen Testament, unglaublich viele Parallelen zu den Worten Jesu. Unfassbar viel. Und wenn es ums Ausharren geht, und ihr wisst, Jakobus ist ein steiler Brief mit vielen Ansagen und mit vielen Ansprüchen, sagt er, zum Ausharren bitte nimm dir als Vorbild, sagt er nicht Jesus. Das finde ich interessant, er hätte es machen können, denn die Apostel tun es. Apostel Petrus zum Beispiel tut es. Er sagt, nehmt euch Jesus zum Vorbild im Leiden. Jakobus tut es nicht. Ich glaube, er macht es bewusst nicht. Jakobus ist ein Brief, der sehr, sehr steil ist. Und was macht er? Er nimmt menschliche Vorbilder wie du und ich und sagt, Leute, ich fordere keine Perfektion. Ich fordere, dass ihr verbunden mit Gott lebt, dass der Heilige Geist in euch diese Geduld wirkt, die ihr braucht. Ich fordere keine Perfektion und ich nenne sogar Hiob. Er hatte schwierige Phasen, ungeduldige Phasen, aber in der kompletten Schau war seine Auserwählung und seine Verbundenheit mit Gott und am Ende auch seine Verherrlichung, indem er viel, viel mehr bekommen hatte als vorher, war sicher. Gottes Souveränität über unser Leben hilft uns, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns das bewusst machen, dass Gott souverän ist, hilft uns im Leid geduldig zu sein. Die Vergewisserung der baldigen Ankunft Jesu hilft dir, während du leidest, auszuharren. Jesus kommt bald. Und Jesus hat gesagt, er kommt nicht zu spät. Das ist keine Schwäche von schwachen Christen, sondern göttliche Stärke. Gottes Propheten, Gottes Wort erinnert dich auf jeder Seite daran, an diese göttliche Stärke. Und wir müssen diese Wahrheit inhalieren und atmen, Denn wenn wir das nicht tun, und damit möchte ich schließen, wenn du dich fragst, was hat das eigentlich heute alles mit uns zu tun? Wenn wir das nicht tun, wenn wir einen großen Fehler machen, und Vers 9 gilt uns, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Viele Bibelleser fragen sich an dieser Stelle, Jakobus, du verlässt gerade das Thema. Es geht doch gerade um das Leid, was andere Menschen mir zufügen. Und jetzt sagst du, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, und dann später geht es wieder um Geduld und Ausharren. Jakobus, du warst irgendwie wohl gerade weg und hast einen Satz, der dir kurz in den Sinn kam, niedergeschrieben. Ist es nicht oft so, dass in schweren Zeiten, dass wir unseren Frust, den und feindlich gesinnte Menschen uns entgegenbringen, dass wir diesen Frust an denen auslassen, die uns oftmals am nächsten stehen? Oftmals nehmen wir unseren Frust mit, versenken ihn in uns, warten, bis eine bittere Wurzel entsteht. Und dann sind wir in Gemeinschaft mit Geschwistern, die Jesus Christus lieben. Und die haben mit diesem Frust überhaupt nichts zu tun. Und dann lassen wir raus. Und dann murren wir gegen unsere Geschwister. Und dann motzen wir, dann jammern wir, dann ärgern wir uns, dann seufzen wir, dann stöhnen wir, dann klagen wir übereinander. Lasst uns nicht unsere Geschwister uns untereinander auf diese Art und Weise verletzen. Seufze nicht gegen deine Geschwister. Sei geduldig. Harre aus. Erinnere dich Gottes souverän über dein Leben. Die köstliche Frucht, die Ankunft Jesu, steht bevor. Erinnere dich daran, werde stark und werde nicht wie deine Feinde, die andere verletzen. Lasst uns darum gemeinsam, als Gemeinschaft, gemeinschaftlich leiden und ausharren mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Amen.